Ich denke positiv. Immer häufiger hört und liest man diesen Satz. Was hat es mit der Bewegung des positiven Denkens, des neuen Denkens, der Neugedankenlehre und Ähnlichem auf sich? Als erste Antwort sei ein Auszug aus einer Einladung zu einem europäischen Kongress des neuen Denkens wiedergegeben. Darin heißt es: Dieser europäische Kongress des neuen Denkens hat sich zur Aufgabe gemacht, alle die Menschen zu vereinigen, die die geistigen Werte der östlichen Religionen mit christlichem Denken und tatchristlicher Lebenspraxis vereinigen möchten. Die Bewegung des neuen Denkens betont ganz gezielt die Selbstverantwortung und Eigengesetzlichkeit, die Selbstbesinnung und Selbstverwirklichung des menschlichen Individuums im Einklang mit der Schöpfung, ihren Schöpfer, also Gott, und der Bibel sowie anderer heiliger Schriften. Das Entscheidende der Lehre des neuen Denkens ist jedoch, dass nicht die Sündhaftigkeit des Menschen, sondern seine Gotteskindschaft hervorgehoben wird, wobei alle Menschen als Kinder Gottes betrachtet werden, ohne Ausnahme von anderer Religionszugehörigkeit, politischer Ansicht oder Rasse. Soweit dieses Zitat. Nun, diese Bewegung, das wird aus diesen wenigen Sätzen schon deutlich, kennt somit weder Sünde noch Erlösung durch Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Sie ist ein Paradebeispiel für den Versuch des Menschen, Heil aus sich selbst zu schaffen. Sie ist eine Selbsterlösungsreligion. Der einflussreichste Autor dieser Bewegung, neben Vertretern wie Norman Vincent Peale, Napoleon Hill, Robert Schuller und anderen, ist Joseph Murphy. Deshalb werde ich mich nachfolgend vor allem auf Murphy konzentrieren, wobei das Gesagte überwiegend auch für die anderen genannten gelten muss. Joseph Murphy schreibt in seinen verschiedenen Büchern etwa Die Macht ihres Unterbewusstseins, das I Ching-Orakel und die unendliche Quelle ihrer Kraft oder die Gesetze des Denkens und Glaubens, Energie aus dem Kosmos, ich werde daraus nun einige Zitate bringen, schreibt er folgende Dinge. Ich beginne mit einem Zitat. Murphy schreibt: In den Zeiten dieses Buches werden Sie die machtvollsten und unfehlbar aufbauenden, umwälzenden Erkenntnisse finden und Sie werden wissenschaftlich erwiesene und in der Praxis erprobte Techniken kennenlernen, durch die Sie sich die unendlichen Kräfte Ihres Unterbewusstseins zunutze machen können. Mit Hilfe dieser Methode eröffnen sich Ihnen neue Bereiche des Geistes und der bewusste Einsatz dieser Kräfte wird Ihnen all den Reichtum und den Überfluss bringen, den Sie sich schon immer erwünschten. Und in einem anderen Buch schreibt er: Wenn Sie in diesem Buch zu lesen beginnen, machen Sie einen entscheidenden Schritt, um Ihr Leben zu ändern. Wenn Sie dieses Schlüsselbuch des positiven Denkens zu Ende gelesen haben, werden Sie einen Schlüssel in der Hand haben, der Ihnen das Tor zu einem neuen, von Frieden und Freude erfüllten Leben in materiellem und geistigem Überfluss öffnet. Zitat Ende. So oder ähnlich also liest man es auf den Umschlagseiten Murphyscher Bücher. Nach diesen vielversprechenden Ankündigungen wird auf dieselbe Art der Autor vorgestellt. So heißt es: Joseph Murphy, Dr. Theol, Jur Reanat, verstorben im Dezember 1981, vermittelte seit mehr als einem Vierteljahrhundert durch persönliche Beratungen und in öffentlichen Vorträgen unzähligen Menschen in aller Welt das Vertrauen in die Kraft des menschlichen Geistes. Er ist Verfasser von 25 Büchern, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden und Auflagenziffern von weit über 1 Million erreichten. Sein Studium der großen Weltreligionen hat ihn davon überzeugt, dass allem Leben eine universelle Kraft innewohnt. Zitat Ende. Viel mehr erfahren wir über den Autor nicht. Denn Murphy wird in der Wissenschaft nicht ernst genommen. Sein Name steht in keinem wissenschaftlichen Lexikon und aus seinen Werken wird in der seriösen psychologischen Literatur nicht zitiert, zumindest nicht meines Wissens. So gibt es meines Wissens bisher auch keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihm. Dennoch muss diese Auseinandersetzung geführt werden, und zwar aus 2 Gründen. Erstens, Murphy ist Eklektiker. Das heißt, er greift Elemente aus verschiedenartigen, aber miteinander verwandten Geistesströmungen auf. Diese Geistesströmungen ihrerseits sind ernst zu nehmen und einer Kritik zu unterziehen. Dies soll im Rahmen der Auseinandersetzung mit Murphy geschehen. Die wichtigsten Geistesströmungen, die bei Murphy zusammentreffen, sind Mystik, Pantheismus, Synkretismus, Okkultismus, Hedonismus, optimistischer Humanismus, Christian Science und Psychologie Carl Gustav Jungs. Was bei Murphy besonders auffällt und was zu einer Kritik von der Bibel her berechtigt, ist, dass er viele seiner Aussagen mit Bibelzitaten zu stützen versucht. Zweiter Grund, warum die Auseinandersetzung notwendig ist: Murphy ist ungeheuer einflussreich. Er verspricht den Leuten fast alles und hat dadurch enorme Verkaufszahlen, inzwischen weit über 1 Million. Seine Leser sind zu warnen, und dies soll hier geschehen. Zunächst wird seine Lehre im Zusammenhang dargestellt, daraufhin werden die Hauptquellen seines Denkens einer Beurteilung aus biblischer Sicht unterzogen. Nun folgen zunächst einige weitere Zitate aus verschiedenen Büchern Murphys. Aus Zeitgründen lasse ich jetzt die genauen Seitenzahlen weg. Murphy schreibt zum Beispiel: Es gibt eine universelle geistige Kraft. Nichts auf der Welt ist mächtiger als sie. Was immer sie sich wünschen, diese Kraft vermag ihren Wunsch zu erfüllen. Und diese Kraft ist geistiger Natur und in ihnen. Es ist ihr Geist, der Teil des universellen Geistes und eins mit ihm ist. Zitat Ende. Das ist der Kern von Murphys Lehre. Murphy setzt beim Menschen und seinem Glücksstreben an. Er sagt, ich zitiere: Tun Sie, wonach Ihr Herz Sie drängt, und tun Sie es aus reinem Vergnügen an der Sache. Zitat Ende. Alles, Gott, Glaube, Gebet, positives Denken und so weiter, wird diesem Glücksstreben untergeordnet und ist nichts weiter als Schlüssel zur Erfüllung möglichst vieler Wünsche. Nun, wer ist Gott nach Murphyscher Vorstellung? Gott ist für ihn die unendliche Heilkraft, die göttliche Vorsehung oder einfach die Natur, das Leben, das Lebensprinzip, wie er schreibt. Und weiter: Psychologisch gesehen wird Gott für Sie das, als was Sie ihn betrachten. Ob Sie ihn die heilige Dreifaltigkeit oder Schöpfer nennen, ob Allah, Brahma oder Vishnu, Überseele oder Vorsehung, unendliche Weisheit oder Allgegenwart, Erschaffer des Universums oder göttlicher Geist, höchstes Wesen, Lebensprinzip, lebendiger Geist oder schöpferische Allmacht. Es tut nichts zur Sache. So Murphy. Der Mensch ist es somit, der sich Kraft seiner Vorstellung seinen Gott erschafft. Und tatsächlich setzt Murphy Gott mit dem menschlichen Unterbewusstsein gleich. Zitat: Das Wort Herr ist auszulegen als die Allmacht bzw. die unendlichen Kräfte ihres Unterbewusstseins. Ihr Geist ist Gottes Geist, ihre Seele ist Gottes Seele und das Lebensprinzip Gott wirkt in ihnen. Zitat Ende. Was ist demzufolge Glaube nach Murphy? Glaube ist für ihn ein Gedanke oder Geistesinhalt. Glauben bedeutet, etwas als wahr zu akzeptieren, schreibt er. Und weiter: Nicht der Inhalt oder Gegenstand seines Glaubens ist es, der die Gebete eines Menschen wirksam gestaltet. Die Erhörung tritt vielmehr dann ein, wenn das Unterbewusstsein des Betreffenden auf seine Gedanken oder Vorstellungen reagiert. Dieses Gesetz des Glaubens entfaltet seine Wirkungen in allen Religionen der Welt und verleiht ihnen ihren psychologischen Wahrheitsgehalt. Es gilt, sich voll gläubigen Vertrauens auf die unbegrenzte Macht des Unterbewusstseins zu verlassen. Soweit Murphy. Murphy lehrt den Glauben an sich selbst, an die im Unterbewusstsein schlummernden Kräfte. Von einem Glauben an Gott kann er nur insoweit sprechen, als er Gott und Unterbewusstsein identisch sieht. Zwischen Glauben und Denken besteht für ihn kein Unterschied. Deshalb brauche der Mensch nicht an eine außerhalb von ihm existierende Macht zu glauben, sondern könne durch Programmierung seines Glaubens bzw. Denkens sein Leben verändern. Murphy sagt: Was Sie glauben, werden Sie. Denken Sie Gutes, ist Gutes die Folge, denken Sie Schlechtes, ist Schlechtes die Folge. Zitat Ende. Und das ist der Kernsatz der Lehre vom positiven Denken. Was ist nun Gebet nach Murphy? Nichts anderes als Autosuggestion und Mittel zur Selbstverwirklichung. Ich zitiere: Christen, Buddhisten, Mohammedaner und orthodoxe Juden werden in gleicher Weise erhört, einzig und allein deshalb, weil sie geistig und seelisch von der Überzeugung durchdrungen sind, ihre Gebete würden erhört werden. Im Grunde genommen ist ja die Erhörung eines Gebets nichts anderes als die Verwirklichung bestimmter Herzenswünsche. Und weiter: Unter einem wissenschaftlichen Gebet verstehen wir das harmonische Zusammenwirken der bewussten und unterbewussten Geisteskräfte, die mittels wissenschaftlich gesicherter Methoden zur Verwirklichung eines bestimmten Ziels eingesetzt werden. Zitat Ende. Murphy verwendet die Begriffe Gebet und Suggestion oft in austauschbarer Form. Zur Veranschaulichung möchte ich ein typisches Murphysches sogenanntes Gebet wiedergeben. Es heißt so: Ab sofort erwarte ich nur das Beste und ich weiß, dass mir unweigerlich das Beste zuteil wird. Ich weiß, dass ich auf vielfältigste Weise Erfolg haben werde. Sobald ich dazu neige, meine Kraft zu bezweifeln, mich herabzusetzen oder zu verurteilen, werde ich nachdrücklich bekräftigen: Ich preise Gott in mir, der mich auf allen Wegen führt und über mich wacht. Ich weiß, dass meine wirkliche Natur göttlich ist, dass Gott mir innewohnt und mich in jeder Weise gedeihen lässt. Ich entscheide mich für gute Leistung, Erfolg und Wohlstand. Göttliche Liebe geht mir auf allen Wegen voraus und ich komme besser voran, als ich mir hätte träumen lassen. Soweit dieses sogenannte Gebet von Murphy. Leider kommen solche Dinge auch in manchen christlichen Kreisen heute vor, die eher vom positiven Denken als von der Heiligen Schrift geprägt sind. Das möchte ich hier nur anmerken. Man möge das selber beobachten. Nun weiter. Was ist Sünde laut Murphy? Sünde ist für ihn nicht wirklich. Er schreibt: Gott in seiner Vollkommenheit sieht sie makellos. Und das deshalb, ich ergänze, weil ja jeder identisch sei mit dem vollkommenen Gott bzw. Unterbewusstsein. Weiter schreibt Murphy: Die einzige Sünde ist die Unkenntnis der Lebensgesetze. Zitat Ende. Sie liegt also für ihn nicht im Wesen des Menschen, sondern nur in seiner mangelnden Erkenntnis des Wahren, Schönen und Guten. Weiteres Zitat: Sündigen bedeutet, am Sinn des Lebens vorbeigehen und vom Weg der Gesundheit, menschlichen Glücks und inneren Friedens abzuirren. Ihr Ziel zu verfehlen bzw. nicht zu erreichen ist Sünde, nicht mehr, nicht weniger. Sie sündigen daher, wenn sie nicht Gesundheit, Wohlstand, Erfolg, Seelenfrieden, Liebe und Glück, echte Selbstverwirklichung anstreben. Zitat Ende. Also nicht die Trennung von Gott, sondern der Verzicht auf Steigerung des menschlichen Selbst ist laut Murphy Sünde. Krankheit und Tod haben für Murphy ebenfalls keine Wirklichkeit bzw. werden nicht ernst genommen. Krankheit sei nichts anderes als Folge von Irrglauben, grundlosen Befürchtungen sowie negativen Gedanken und Vorstellungen. Zu ihrer Heilung bedarf es angeblich nur einer geistigen Umstellung hin zum positiven Denken. Der einzige wirkliche Tod sei ein psychologischer Prozess, und zwar von der Art, dass ein Mensch sich selber aufgebe, verkümmere, ja sterbe, indem er sich im Gefälle der Unwissenheit und Trägheit sowie der Furcht und des Aberglaubens treiben lasse. Darüber, so schreibt Murphy, triumphieren Glaube und Begeisterung, Vertrauen und wahre Lebenserfüllung. Sie erwecken einen Menschen zu neuem Leben. Zitat Ende. Vergebung ist im positiven Denken Selbstvergebung. Nach Murphys Konzeption kann der mit unserem Unterbewusstsein identische Gott weder richten noch vergeben, sondern uns in seiner Liebe nur mit allen erdenklichen Wohltaten überschütten. Zitat: Gottes Segnungen nehmen kein Ende. Es liegt Gottes Liebe fern, zu richten und zu verdammen. Das Urteil wird von uns selbst gefällt, aufgrund dessen, was wir begreifen und glauben. Gott verurteilt niemanden. Und wenn wir uns selbst verzeihen, wird uns verziehen. Selbstverurteilung ist die Hölle, Selbstvergebung ist der Frieden des Himmels. Zitat Ende. Hölle bedeutet für Murphy Einengung, Fessel. Himmel bedeutet für ihn Frieden, Harmonie und Gesundheit. Ist also wie die Vergebung rein innerweltlich verstanden. Solche Vergebung, solche Erlösung, solches Heil kommt nicht von außen, wird nicht von einem wirklichen Gott zugesprochen, sondern es kommt von innen, aus dem Unterbewusstsein, wenn ihm die richtige Geisteshaltung des positiven Denkens einsuggeriert ist. Nun komme ich zur Beurteilung der Lehre des positiven Denkens. Als erstes lässt sich feststellen, Hedonismus lautet die Zielbestimmung. Was ist Hedonismus? Der Begriff Hedonismus umfasst verschiedene ethische Lehren, die im Empfinden von Lust, griechisch Hedone, den letzten Grund des sittlichen Handelns sehen. Murphy ist insofern Hedonist, als seine ganze Lehre auf die Gewinnung von möglichst viel Glück und Lust für den Einzelnen zieht. Glück und Lust fallen bei Murphy zusammen. Hierzu folgende Zitate. Er schreibt, Ihre Reise in die wunderbare Tiefenwelt Ihrer Seele wird Ihnen vielfachen Gewinn bringen. Sie befinden sich unterwegs zur Verwirklichung Ihrer Persönlichkeit und des Ihnen wie allen Menschen eingegebenen Glücksstrebens. Sie werden in klingender Münze entschädigt werden, durch Gewinn an Liebe, Gesundheit, Wohlergehen und Harmonie. Zitat Ende. Immer wieder verfällt Murphy einem platten Materialismus, so etwa wenn er sagt, Geld ist nicht nur etwas Gutes, sondern sogar etwas sehr Gutes. Oder Armut ist eine geistige Krankheit. Zitat Ende. Wer arm ist, hat nach Murphy noch nicht die richtige Geisteshaltung. Wer positiv denkt, dem werden sich alle Wünsche erfüllen. An anderer Stelle wiederum heißt es, Reichtum allein macht nicht glücklich. Nur aus der richtigen Geisteshaltung erwächst das Glück. Oder der Mensch kann sein Glück nur in sich selbst finden. Murphy empfiehlt auch die Zuwendung zum Mitmenschen, aber nicht um des Mitmenschen willen, sondern zur eigenen Glückssteigerung. Ich zitiere, am glücklichsten ist, wer sein Bestes verwirklicht und gibt. Zitat Ende. Auch hier also bleibt Murphy Hedonist. Denn im Hedonismus spielt der Mitmensch in Wirklichkeit gar keine Rolle. Verfolgt man nun die Entwicklung des Hedonismus in der Religions- und Philosophiegeschichte, so fällt auf, dass er fast immer mit einem krassen Materialismus gepaart ist. Das Fehlen einer transzendenten Wirklichkeit führt zum übersteigerten Betrachten und Genießen des Immanenten, Innerweltlichen. Wo die Bindung an ein Jenseits fehlt, geht der Mensch im Diesseits auf. Schon das uralte, nicht-orthodoxe indische System der Shravakas beruht auf der Voraussetzung, dass die Materie das allein Existierende ist. Weil alle Metaphysik abgelehnt wird, bleibt als höchstes und einziges Ziel die Sinnenlust. Die wichtigsten Vertreter des Hedonismus in der griechischen Antike sind Aristipp, Hegesius von Kyrene und Epikur. Ihre Nachfolger bei den Römern sind Lukrez und Horaz. Epikur klammert, von Demokrits Atomlehre herkommend, jeden Einfluss von überirdischen Mächten auf Welt und Mensch aus. Er will den Menschen von Götterfurcht befreien und ihn so zu vollem Genuss des irdischen Lebens befähigen. Allerdings nicht in zügelloser Triebbefriedigung, die Schmerz zur Folge haben kann, sondern in vernunftgesteuerter Gewinnung von Lust und Vermeidung von Unlust. Unter der Übermacht des transzendenzbezogenen Christentums und der Stoa führte der Hedonismus lange Zeit ein kümmerliches Dasein, bis er in Form des Materialismus der Aufklärer, der Darwinisten und der Marxisten einen neuen Nährboden fand. Der Utilitarismus von Bentham und Mill im 19. Jahrhundert allerdings ist noch kein ausgesprochener Hedonismus. Er betrachtet zwar Lustgewinn als Ziel menschlichen Strebens, aber eben Lustgewinn im Sinn von größtmöglichem Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen, was dem egozentrischen Charakter des Hedonismus widerspricht. Der Marxismus sieht geistige Erscheinungen und Werte nur als Überbau ökonomischer Vorgänge an und gesteht ihnen keine Eigenbedeutung zu. Religion sei Opium für das Volk. Demnach bleibt nur das Leben hier und jetzt, und es gilt, ein diesseitiges Paradies zu schaffen, in dem jeder, eingebettet in das gesellschaftliche Kollektiv der Klasse, die sich nur unter Vernichtung der anderen Klassen konstituieren kann, in dem da jeder ein Höchstmaß von Glück erfahren kann. Hier wird der kapitalistische individuelle Egoismus auf einen Klassen- oder Gruppenegoismus ausgedehnt, was deutlich macht, dass es sich auch hier um Hedonismus handelt. In neuerer Zeit gehen neomarxistische Denker wie Herbert Marcuse und Wilhelm Reich noch weiter und fordern als Voraussetzung für Glück und befriedetes Dasein die totale Befreiung der Triebe, insbesondere des Sexualtriebs. Nach diesem Überblick ist zu Joseph Murphy zu sagen, bei ihm findet sich zwar nicht ausdrücklich die Paarung von Hedonismus und Materialismus, aber auch er leugnet eine transzendente Wirklichkeit, indem er das Göttliche in den Menschen verlegt und somit den Menschen zu seinem eigenen Gesetzgeber und Glücksproduzenten macht. Indem Murphy den Geist in die Materie zwingt, huldigt er implizit doch einem Materialismus, und es bleibt für ihn nichts anderes, als möglichst viel Glück in dieser Welt und in diesem Leben zu suchen. Nun, Murphy und alle Hedonisten sind zu fragen, was ist Lust? Was ist Glück? Gibt es nicht noch etwas Größeres, von dem her Glück erst definiert werden kann, nämlich Heil? Heil im biblischen Sinne, hebräisch Shalom, griechisch Eirene, meint ganz sein, im Einklang stehen, Frieden haben mit Gott und den Menschen. Heil beinhaltet somit die Dimension über mir, also Gott, und neben mir, also die Mitmenschen. Heil ist nicht egozentrisch, sondern theo- und altrozentrisch bestimmt. In diesem Rahmen finde ich auch Glück, aber eben im Bezogensein auf Gott um Gottes Willen und auf den Nächsten um des Nächsten Willen, nicht im Kreisen um mich selber. Glück finde ich, wenn ich von mir wegsehe und hinsehe auf Gott und den Nächsten. Dann kann ich mich freuen mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden, Römer 12, Vers 15. Und beides ist Glück. Dann kann ich Gott danken, dass er mich erlöst hat. Dann kann ich ihm danken, wenn er mir Lasten auferlegt. Und beides ist Glück. Denn Jesus Christus hat mein Kreuz zuerst getragen und meine Last ein für allemal abgetragen. Er spricht: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Matthäus 16, Verse 24 und 25. Weiter stellt sich die Frage an alle Hedonisten, könnte sie gerichtet sein: Was würde es dem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt, und ich ergänze mit all ihrer Lust, ihrem Glück gewönne und doch Schaden nähme an seiner Seele? Matthäus 16, Vers 26. Gibt es eine deutlichere Absage, insbesondere an den hedonistischen Materialisten? Gibt es Glück, wahres, dauerhaftes Glück, ohne Blick auf Gott? Ich denke, nein. Und schließlich ist festzustellen, der Hedonismus geht von einem naiven Utopismus aus. Gewiss ist es zu begrüßen, wenn es dem Menschen möglichst gut geht. Gewiss soll jeder so glücklich sein, wie er kann. Aber in Wirklichkeit lässt sich das kaum erreichen. Im Gegenteil, der Mensch, der ständig auf der Glückssuche ist, wird umso unglücklicher, wenn er das erstrebte Ziel nicht erreicht. Der Hedonist übersieht gern, dass Glück und Leid sich wie zwei Pole verhalten, von denen keiner fehlen kann. Leid ist eine menschliche Grunderfahrung, die niemals ausbleiben wird. Das Paradies auf Erden wird nie entstehen. Die realistischste Sicht unter den Hedonisten hatte noch Epikur. Er begegnete in Gelassenheit dem Leid und der Unlust und suchte durch seine innere Geisteshaltung auch daraus noch Lust zu gewinnen. Leid beginnt schon da, wo der Mensch mit seinem Glücksstreben an die Grenze des Mitmenschen stößt. Je mehr einer nach seinem eigenen Glück strebt, desto mehr Widerstand wird er beim anderen erfahren. Weitere Grenzen liegen in den eigenen schwachen Kräften und Mitteln sowie in den von Gott jedem Menschen gesetzten Schranken. Wer wie Murphy seinen Lesern alles verspricht, führt sie in tiefstes Unglück hinein, wenn die Erwartungen die Möglichkeiten übersteigen. Nun folgt der nächste Kritikpunkt. Autosuggestion ist die Methode des positiven Denkens. Murphy verspricht seinen Lesern viel, sehr viel. Und er kann auch erstaunliche Erfolgsberichte bringen. Worauf beruhen diese Erfolge? Sie beruhen auf Autosuggestion, einer Methode, die durchaus wirksam ist, aber mit Gebet im biblischen Sinne nichts zu tun hat. Autosuggestion heißt Selbstbeeinflussung. Ausgehend von der Annahme, dass Hypnose eine normale, der Beeinflussbarkeit besonders zugängliche menschliche Erscheinung sei, hat Edouard Coué diese Methode entwickelt. Murphy bringt also im Grunde nichts Neues, sondern baut auf den Erkenntnissen von Coué auf. Er verbrämt sie mit einer religiösen Sprache und verbindet sie mit seinem mystisch-säkularen Weltbild. Autosuggestion setzt voraus, dass im Menschen Selbstheilungskräfte vorhanden sind. Diese müssen nur aktiviert werden, dann treten Heilung, Besserung des Wohlbefindens und Erfüllung von Wünschen ein. Die Aktivierung von menschlichen Kräften geschieht durch dauerndes Bewussterhalten suggestiver Inhalte, etwa durch ständiges Wiederholen formelhafter Wendungen. Beispiel: Es geht mir von Tag zu Tag immer besser und besser. Ich bin vollkommen und vollkommene Harmonie durchströmt meinen Körper. Murphy verwendet besonders gern Bibelsprüche als Formeln oder Wendungen wie etwa: Die geistige Heilkraft ist allgegenwärtig. Wunderbar sind die Werke der mir innewohnenden Weisheit und so weiter. Als äußere Haltung wird ein tranceartiger Zustand empfohlen, in dem das Unterbewusstsein besonders aufnahmebereit ist. Murphy schreibt: Versetzen Sie sich in eine Art Dämmerschlaf und wiederholen Sie dann in völliger innerer und äußerer Ruhe ein und denselben Gedanken. Zitat Ende. Nun, die Wirksamkeit der autosuggestiven Methode auf psychosomatischem Gebiet ist unbestreitbar. Hier wird mit der Erkenntnis ernst gemacht, dass der Mensch eine untrennbare Einheit von Geist, Seele und Leib ist. Viele körperliche Leiden lassen sich durch seelische Beeinflussung heilen. Ähnlich wirkt ja auch die Heilung durch Einbildung mittels des Placebo-Effekt, also die Gabe von Scheinmedikamenten. Es ist aber falsch anzunehmen, dass alle Krankheiten auf diese Weise heilbar sind. Es besteht die ernstzunehmende Gefahr, dass man sich einseitig auf die autosuggestive Selbstheilung verlässt und es dadurch versäumt, organischen Ursachen auf den Grund zu gehen bzw. anderweitige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ferner kann derjenige, der Autosuggestion betreibt, einem ungesunden Wunschdenken verfallen, das zu Fehlverhalten in der konkreten Lebenswirklichkeit führen kann. Er erwartet alles von der Programmierung seines Unterbewusstseins und ist enttäuscht, wenn er Widerstand in der wirklichen Welt erfährt. Selbstverständlich schildert Murphy ausschließlich Erfolgsberichte. Diesen könnten aber mindestens genauso viele Versagensberichte entgegengestellt werden. Wie sieht im Unterschied zur Autosuggestion, die Murphy Gebet nennt, wirkliches, biblisches Gebet aus? Der biblische Beter erwartet nichts von sich und alles von Gott. Für ihn ist Gott nicht identisch mit der Macht seines Unterbewusstseins, sondern ein wirkliches, personales Gegenüber. Während die Murphyschen Gebete Selbstgespräche sind, sagt der biblische Beter zu Gott Du. Während der Murphysche Beter Heil aus seinem Inneren erwartet, hofft der biblische Beter auf die gnädige Zuwendung Gottes von außen. Er hofft darauf, aber er hat sie nicht in der Hand. Gott ist frei, Gebet auch nicht zu erhören oder in einer anderen Weise als erwartet. Deshalb betet der Christ im Vaterunser, Dein Wille geschehe. Gott weiß über unser Bitten und Verstehen, was für uns und für den Nächsten gut ist. Gott sieht weiter als wir. Er ist kein billiger Wunscherfüller, sondern der Herr der Welt, der uns lieb hat, aber auch straft, wenn wir ungehorsam sind. Es gibt so viele unvernünftige, egoistische und einander widersprechende Wünsche. Würde uns Gott alle Wünsche erfüllen, dann würde diese Welt im Chaos enden. Man weiß, wie schwierig, rücksichtslos und genusssüchtig Kinder werden können, denen ihre Eltern alles durchgehen lassen. Verwöhnung tut nicht gut. Auch Gott will uns nicht verwöhnen, sondern als verantwortliche Menschen haben, die für andere da sein können. Das ist Liebe. In der Bibel heißt es, Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Sprüche 3, Vers 11 und 12. Wo findet sich ein solcher Gedanke bei Joseph Murphy und anderen Vertretern des positiven Denkens? Was ist nun aber mit den Bibelstellen wie etwa folgenden? Wer bittet, dem wird gegeben, Matthäus 7, Vers 7. Oder alles, was ihr bittet im Gebet, werdet ihr empfangen, wenn ihr glaubt, Matthäus 21, Vers 22. Die führt Murphy auch immer wieder an. Handelt es sich hier nicht doch um eine gewissermaßen automatische Wunscherfüllung? Antwort: Nein. Der entscheidende Unterschied zwischen Murphy und der Bibel liegt in den drei Wörtern, wenn ihr glaubt. Für Murphy ist Glaube nur eine Denkhaltung, letztlich das Vertrauen auf die Macht des eigenen Unterbewusstseins. Solcher sogenannter Glaube kann wirklich durch Suggestion Wunder vollbringen im oben genannten Sinn. Der biblische Glaube aber ist auf den wirklich existierenden Gott bezogen. Er ist kein Kreisen um sich selbst, sondern gewissermaßen ein Dialogverhältnis. Biblischer Glaube ist offen für Korrektur von außen. Gott kann unsere Gebete korrigieren, wenn sie in seinen Augen falsch sind. Ein Christ wird deshalb, geleitet vom Heiligen Geist, immer fragen, und zwar in dieser Reihenfolge, Herr, was willst du? Herr, was soll ich für die anderen Menschen erbitten und tun? Herr, was ist der Weg, den ich nach deinem Willen gehen soll? Zuerst der Herr, dann die Mitmenschen und dann das Ich. Christliches Gebet ist immer Gebet im Namen Jesu. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn, sagt der Herr Jesus Christus in Johannes 14, Vers 13. Auf solchem Gebet, das aus der Glaubensverbindung mit Gott durch Jesus erwächst und das für Korrektur von Gott her offen ist, auf diesem Gebet liegt die Zusage der Erhörung. Der Wille Gottes wird grundsätzlich in der Bibel erkannt und unter Leitung des Heiligen Geistes für konkrete Situationen offenbart. Gott erfüllt nicht jeden Wunsch, aber er führt uns so, wie es am besten für uns und die anderen ist. Der nächste Kritikpunkt lautet: Mystik ist die Religion des positiven Denkens. In Murphys Aussagen über Gott, Seele und Vergebung, die wir bereits gehört haben, wird deutlich, dass er von einer säkularisierten, verweltlichten Mystik ausgeht. Mystik, von griechisch myein, die Augen schließen und verstummen, ist Einkehr, inneres Erleben des Menschen mit dem Ziel unmittelbaren Einswerdens mit einem anderen, oft transzendenten Sein, mit einem objektiven Seinsgrund, mit der Geschichte, mit Gott, mit der Welt, mit dem Selbst und so weiter, je nach Ausgangspunkt. Mystik gibt es in vielfältigen Formen quer durch die Geschichte und Religionen. Es soll versucht werden, einige wichtige Systeme zu skizzieren und das jeweils Typische herauszustellen. In den primitiven Religionen wird in einem individuellen ekstatischen Erlebnis Vereinigung mit einer Gottheit gesucht. Das ist die Wurzel aller Mystik. Ziel der chinesischen daoistischen Mystik ist es, sein Selbst im namenlosen, ewigen, unpersönlichen Urgrund des Seins, Dao genannt, zu verlieren. Heimkehren zum Wurzelgrund heißt Stille finden, so heißt es im Tao Te Ching des Lao Tse. Die hinduistischen Upanishaden lehren als Weg, vom leidvollen Kreislauf der Seelenwanderung frei zu werden, dass man in mystischer Versenkung erkennen solle, dass der innerste Kern des menschlichen Selbst, Atman genannt, identisch ist mit der Weltseele, Brahman. Erkenntnis ist die erlösende Macht. Die individuelle Existenz geht in der großen Weltseele unter, es kommt zum Brahma-Nirvana. In den Bhakti-Religionen tritt anstelle der unpersönlichen Weltseele eine Erlösergottheit. Indische Einflüsse sind in der abendländischen Philosophie erkennbar. So postuliert die platonische Seelenwanderungslehre die Gleichartigkeit von unsterblicher Menschenseele und Weltseele. Alle Erkenntnisse des einzelnen Menschen sind laut Plato Wiedererinnerungen aus früheren Verkörperungen der Seele. Außerdem liegt im menschlichen Eros das Streben nach Gottähnlichkeit, aber nicht Vergottung. Erst Plotin und andere Neuplatoniker machten daraus eine Identitätsmystik, indem sie sagten, die Seele und Gott sind identisch. Diese frühen Grundausprägungen der Mystik haben alle weiteren mystischen Systeme beeinflusst. Dabei ging die Mystik mancherlei Verbindungen ein, zum Beispiel auch mit dem Christentum, etwa in der Gnosis und anderen. Als bedeutendster christlicher Mystiker sei stellvertretend Meister Eckhart betrachtet. Eckhart sagt, dass Gott und die Seele des Menschen einander ebenbildlich sind. So wie über dem geoffenbarten dreieinigen Gott die absolute, ganz jenseitige, eine Gottheit stehe, so stehe über den drei Seelenkräften Gedächtnis, Vernunft und Wille das göttliche, edle, unverderbte Seelenfünklein des Menschen. Erlösung geschehe durch das Einswerden der Seele mit Gott. Eckhart schreibt: Das Erkennen veredelt die Seele zu Gott hin, die Liebe eint sie mit Gott und das wirkliche Erfühlen vollendet sie in Gott. Zitat Ende. Christus ist für ihn Vorbild für vollkommene Nachfolge, die zur Einswerdung mit Gott führt, aber er ist für Eckhart kein Erlösungsmittler. So schreibt er: In der Weise frei soll der Mensch sein, dass er keinerlei Schuld oder Unvollkommenheit in sich finde. Die auf sich selbst verzichtet haben und Gott nachfolgen, von allem gelöst, wie könnte da Gott umhin? Er muss seine Gnade in die Seele gießen, die in ihrer Liebe sich selber so ganz vernichtet hat. Zitat Ende. In der Neuzeit tritt die Mystik in einer zunehmend säkularisierten Form auf. Gott wird, nun auch in seinem Wesen und seinen Eigenschaften, zunehmend vom Menschen her bestimmt oder von der Natur her, der Welt, der Geschichte, der Seele oder ähnlichen innerweltlichen Dingen. der autonome Vernunftwille nach Kant, des von Natur aus guten Menschen nach Rousseau, bildet die Grundlage der sittlichen Mystik Fichtes, das heißt die Gleichsetzung von moralischer Ordnung und Gott. Der Pantheismus Spinozas wirkt weiter in der Identitätsphilosophie Schellings in Gestalt der Gleichsetzung von Natur und Geist. Die Hegelsche Philosophie ist im Grunde eine Geschichtsmystik. Die Geschichte als solche sei Manifestation und Offenbarung der als Gott bezeichneten absoluten Idee des absoluten Geistes. Die Geschichte selber also, nicht Christus, sei der Mittler, eine ungebrochene Kontinuität zwischen Gott und Mensch wird angenommen. In der vom deutschen Idealismus beeinflussten mystischen Gefühlsreligion Friedrich Daniel Ernst Schleiermachers erscheint Sünde als notwendige Entwicklungsstufe, Erlösung als Evolutionsprozess und Christus als nachahmenswertes Vorbild Kraft seines vollkommenen Gottesbewusstseins. Schleiermacher schreibt: Die Richtung auf das Gottesbewusstsein schließt als innerer Trieb das Bewusstsein des Vermögens in sich mittels des menschlichen Organismus zu denjenigen Zuständen des Selbstbewusstseins zu gelangen, an welchen sich das Gottesbewusstsein verwirklichen kann. Zitat Ende. Innerhalb der seit 1900 datierbaren psychologischen Wissenschaft ist es besonders Carl Gustav Jung, bei dem man eine ausgesprochene Seelenmystik finden kann. Jung sagt: Wie das Auge der Sonne, so entspricht die Seele Gott. Auf alle Fälle muss die Seele eine Beziehungsmöglichkeit, eine Entsprechung zum Wesen Gottes in sich haben, sonst könnte ein Zusammenhang nie zustande kommen. Man hat mir Vergottung der Seele vorgeworfen. Nicht ich, Gott selber hat sie vergottet, behauptet C.G. Jung. Damit sind wir bei Joseph Murphy angekommen. Er scheint auf den ersten Blick gesehen eine theistische Mystik, eine Mystik der Identität zwischen Gott und Mensch zu vertreten, wenn er Folgendes schreibt, ich zitiere: Ihr Geist ist Gottes Geist, Ihre Seele ist Gottes Seele und das Lebensprinzip Gott wirkt in Ihnen. Wir haben es schon gehört. Aber schon an diesem Zitat zeigt es sich, dass er mit Gott nicht Gott meint, sondern ein Lebensprinzip, konkret die Macht Ihres Unterbewusstseins. The power of your subconscious mind, so der Titel seines Hauptwerkes. Gott im Sinne Murphys ist abhängig von dem, was ich meinem Unterbewusstsein einsuggeriere, und er ist somit nicht Gott im biblischen Sinn. Zitat: Das Wort Herr ist auszulegen als die Allmacht bzw. die unendlichen Kräfte ihres Unterbewusstseins. Zitat Ende. Murphys Mystik ist somit atheistisch, säkularisiert. Es ist aber Mystik, Versenkung in sich selbst mit dem Ziel, in sich das Heil zu finden, durch die Versöhnung von Bewusstsein und Unterbewusstsein und die daraus resultierende menschliche Macht, ja Allmacht. Es geschieht also nicht mehr die Vereinigung von Gott und Seele wie bei früheren Mystikern, sondern die Vereinigung von Bewusstsein und Unterbewusstsein mit dem Ziel, ein Machtpotenzial zur hedonistischen Erfüllung aller Wünsche zu erschließen. Eine solche Konzeption setzt notwendig ein optimistisches Menschenbild voraus. Der Mensch hat laut Murphy einen freien Willen und ist außerdem autonom. Murphy sagt: Sie selbst sind Ihres Glückes Schmied. Sie können frei wählen. Entscheiden Sie sich für das Glück. Gott, das heißt für ihn das Unterbewusstsein, der Ihnen den Wunsch eingab, wird Ihnen auch den Weg des Vollbringens weisen. Glauben Sie an sich und die in Ihnen schlummernden Kräfte. Zitat Ende. Nun, wer so an sich selbst glaubt, braucht zu seinem Heil keine bestimmte Religion mehr, geschweige denn Christus. Je göttlicher sich der Mensch fühlt, desto weniger braucht er einen Gott außerhalb von sich. Murphy sagt, die großen ewigen Wahrheiten und Lebensprinzipien, die uns heilen, inspirieren, segnen und erheben, sind älter als alle Religionen. Sie und ich werden jetzt eine Reise in die tiefsten Bereiche ihres Geistes unternehmen, werden beobachten, wie das geistige Prinzip wirkt und die wunderbare, magische, heilende, verwandelnde Kraft kennenlernen, die alle Tränen trocknet. Zitat Ende. So versteht es sich von selbst, dass Murphy alle Religionen und alles Sein lediglich als Ausgestaltungen, Emanationen dieser Lebensprinzipien sieht und einem ausgesprochenen Synkretismus, also Religionsvermischung, huldigt, sowie einem Panpsychismus, einer Vergöttlichung der Seele, und Pankosmismus, einer Vergöttlichung der Welt. Das wiederum sind säkularisierte Sonderformen des Pantheismus, der Allgottheitslehre. Tendenzen zum Pantheismus, Synkretismus und zur Vergottung des Menschen finden sich übrigens bei den meisten Mystikern. Im Folgenden soll nun aus biblischer Sicht eine grundsätzliche Beurteilung der Mystik versucht werden, mit besonderer Ausrichtung auf Joseph Murphy. Der bei allen Mystikern am meisten zu kritisierende Punkt, und auf den will ich mich beschränken, ist das Heils- und Erlösungsverständnis. Mystik ist das Streben nach Heil oder Erlösung unter Umgehung von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi im biblischen Sinn. Durch Suche nach Direktkontakt mit Gott, dem Seinsgrund, Dao, der Geschichte, dem absoluten Geist, der Macht des Unterbewusstseins und so weiter, dadurch will man zur Erlösung, Vollkommenheit, Erkenntnis, Heil, Heilung und so weiter gelangen. Im Grunde ist Mystik, auch wo von einer transzendenten Macht die Rede ist, immer der Weg von unten nach oben, die Selbsterhebung des Menschen zu einer höheren Daseinsstufe. Auch wenn diese Daseinsstufe Gott genannt wird, so wird doch deutlich, dass damit nicht der persönliche, sich offenbarende, ansprechbare Gott der Bibel gemeint ist. Partner und Ziel der Unio Mystica ist vielmehr der Grund des Seins, ein überseiendes Nichtsein, ein namenloses Nichts, so etwa bei Meister Eckhart, oder das weiselose, formlose, namenlose, verborgene Wesen Gottes, so bei Tauler, oder das ewige Nichts, das schöpferische Nicht, das man Gott nennt, so bei Seuse, oder die Macht ihres Unterbewusstseins, so bei Murphy. Christlich sprechende Mystiker identifizieren Gott mit Liebe, was nach 1. Johannes 4, Vers 16 durchaus richtig ist. Aber sie rauben Gott seine Lebendigkeit, indem sie ihn Liebe und nur Liebe sein lassen, indem sie Gott und Liebe zu einem Prinzip machen und Gottes Gerichtsernst nicht ernst nehmen, auf den durchgehend in der Bibel hingewiesen wird. Diese Verkürzung wird bei Murphy besonders deutlich, indem er sagt, Gott, der kosmische Energiespender oder das Lebensprinzip, verurteilt oder bestraft nie. Gott ist Liebe und sieht die Person nicht an. Zitat Ende. Nun, Gott bestraft und richtet doch, gerade weil er Liebe ist. Würde Gott nicht richten, dann wäre er ungerecht. Und Ungerechtigkeit wäre höchste Lieblosigkeit. Allerdings besitzt Gott von sich aus auch die Freiheit, auf unsere Bestrafung zu verzichten. Und zwar deshalb, weil ein anderer, nämlich Jesus Christus, Gottes Sohn, stellvertretend für uns die Strafe trug. Das ist die freie und nicht eine von menschlichem Wunschdenken projizierte und zum Prinzip erhobene Liebe Gottes, die den an ihn Glaubenden Vergebung schenkt. Jesus Christus spricht, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Johannes 5, Vers 24. Gott ist ernstzunehmende, lebendige Wirklichkeit. Jesus spielt bei nichtchristlichen Mystikern überhaupt keine Rolle. Bei Christlichen fungiert er wenigstens als Vorbild. Man vergleiche das in der Mystik verkürzte Motiv der Imitatio Christi, der Nachahmung Christi. Ein Erlöser ist ja auch überflüssig, wo man davon ausgeht, dass es keinen richtenden Gott gibt, dass der Mensch doch nicht so schlecht sei, dass ein Seelenfünklein in ihm unverderbt sei, ja, dass er selber göttlich sei. Mystiker übersehen oder verharmlosen den Graben, den unsere Sünde zwischen Gott und uns aufgerissen hat. Kein Mensch kann diesen Graben aus eigener Kraft überspringen und sich selber Sünde vergeben. Nur indem Gott uns entgegenkommt, uns vergebend die Hand reicht, können wir Vergebung erlangen und wahren Seelenfrieden finden. Dies hat Gott ein für allemal und für alle Zeiten gültig getan, indem er seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben ließ, indem er ihn sterben ließ, damit wir leben. Denn durch unsere Schuld waren wir Todgeweihte und unfähig, Gott entgegenzugehen. Nun aber sind alle, die an Jesus als Retter glauben und ihm nachfolgen, zum Leben Befreite und befähigt aufzuerstehen. Denn der Sold der Sünde ist Tod, Gottes Gabe aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, Vers 23. Zu allen Zeiten war die Botschaft vom Kreuz ein Ärgernis, weil im Kreuzestod Jesu die totale Verlorenheit jedes Menschen zum Ausdruck kommt. In 1. Korinther 1 lesen wir: Die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und weiter: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Nicht in der Selbsterhebung des Menschen zu Gott, sondern allein im Glauben an das am Kreuz geschehene Erlösungswunder liegt die Rettung, das Heil, der Frieden mit Gott. Das rettende Wunder sind Jesu Wunden. Kein Weg führt am Kreuz vorbei. Der Mystiker und jeder, der das nicht sehen will, täuscht sich selber und erfährt nicht die Gotteskraft, nämlich die Gabe der Vergebung und des ewigen Lebens, das uns Gott in seinem Sohn Jesus Christus geschenkt hat. Er ist unser Friede, heißt es in Epheser 2, Vers 14, über Jesus Christus. Und weiter: In keinem anderen ist das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und zwar nicht durch die Nachahmung oder den Glauben Jesu, wie es manche behaupten, sondern allein durch den Glauben an Jesus, wie das Neue Testament immer wieder deutlich macht. Mystik hat also ihre Berechtigung als Frage nach dem Weg zu Gott, zum Heil. Der Glaube an Jesus Christus ist die Antwort darauf. Was ist nun aber mit den mystisch klingenden Bibelstellen? Nun, sie sind alle auf dem Hintergrund des Glaubens an die Erlösung, die durch den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu geschehen ist, zu sehen. So bedeutet das Sein in Christus, das Teilhaftigsein Gottes oder Christi und so weiter, wie es etwa in Römer 6, Römer 8, Galater 2, Galater 4 begegnet, nicht das Erstreben einer höheren Gotteserkenntnis durch eine mystische Versenkung oder Vereinigung. Nein, in Wirklichkeit ist hiermit die Gemeinschaft gemeint, in der der lebendige Gekreuzigte mit allen, die auf seinen Namen getauft sind und an ihn glauben, steht. Christus nimmt die Glaubenden bei sich auf, umfasst sie und bestimmt ihren Lebensgang. Gemeinschaft bedeutet nicht Identität. Das übersieht besonders der Pantheismus. Gott bleibt Gott. Christus bleibt Christus und Mensch bleibt Mensch. Ein Christ ist nicht Christus. Ein Christ ist ein Mensch, der den Geist Gottes hat, ohne allerdings autonom über ihn verfügen zu können. Gerade das jedoch will der Mystiker. Identität, immer innigere Verschmelzung, Einswerdung mit Gott, Verfügbarkeit Gottes. Und sei es nur in Form des Murphyschen Unterbewusstseins Gottes, der jeden Wunsch erfüllt. Mystischer Pantheismus steht im Widerspruch zur Freiheit Gottes gegenüber allem Geschöpflichen und tut auch dem Geschöpf selbst Gewalt an. Entgegen ihrer häufigen pantheistischen Missdeutung meint auch die Bibelstelle 1. Korinther 15, 28, wo es ja heißt, damit alles in Gott sei, beziehungsweise dass Gott sei alles in allem. Das bedeutet nicht, um den Theologen Karl Barth hier einmal zu zitieren, bedeutet nicht, dass das All einmal nicht mehr sein, dass dann Gott wieder allein sein werde, sondern dass er dann in der Endoffenbarung seines Weges mit seinem Geschöpf in allem, ohne dass es darum aufhören würde, von ihm verschieden wirklich zu sein, also dass er damit dem Geschöpf selbst sichtbar zu seinem Ziel gekommen sein wird. Zitat Ende. Um Missverständnissen vorzubeugen, sollen Mystik und mystische Glaubenshaltung unterschieden werden, obwohl die Unterscheidung schon wegen der Begrifflichkeit nicht unproblematisch ist. Mystik ist der Versuch, an Kreuz und Auferstehung Jesu vorbei in Direktkontakt mit Gott zu treten. Die mystische Glaubenshaltung hingegen setzt den rettenden Glauben an Kreuz und Auferstehung Jesu voraus und bemüht sich auf dieser Grundlage um eine vertiefte Gebetshaltung, um eine Herzensfrömmigkeit, um ein inniges Hören auf Wort und Willen Gottes. Mystische Glaubenshaltung, falls man diesen Begriff aufgrund seiner Missverständlichkeit überhaupt noch gebrauchen will, meint also einfach Innerlichkeit des Glaubens. Die Gleichsetzung von Innerlichkeit und Mystik hat sich eingebürgert. Sie hat aber nichts mit dem hier kritisierten ursprünglichen Begriff von Mystik zu tun. Ein weiteres Missverständnis sei noch erwähnt. Ein Leser schrieb mir einmal Folgendes: Christsein heißt nicht darauf zu vertrauen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und jetzt können wir machen, was wir wollen. Christsein heißt für mich, mein Bestes im Sinne der göttlichen Gebote und Worte Jesu zu geben. Ich ermutige den Menschen, Gott entgegenzugehen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Zitat Ende. Nun, an diesen Sätzen ist eines richtig. Christsein heißt nicht, die Hände in den Schoß zu legen. Ein Christ wird in der Kraft Gottes gute Früchte des Geistes bringen. In Galater 5, Vers 22 sind sie so beschrieben: Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit oder Selbstbeherrschung. Was der Apostel Paulus hier Früchte nennt, nennt Jakobus Werke. Jakobus 2, Vers 17 heißt es: Der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist tot in sich selber. Aber unsere Werke, unsere Leistungen können uns niemals den Weg zu Gott ebnen. Das kann nur Gott durch Jesus, Johannes 14, Vers 6. Die Werke des Christen sind immer Folge, aber niemals Voraussetzung der an ihm geschehenen Erlösung. Auch positives Denken im wörtlichen Sinne hat durchaus seinen Platz, aber niemals als Mittel zur Selbsterlösung, sondern als Verhaltensweise im Umgang mit Menschen. Eine Verhaltensweise, die allerdings sehr schnell an ihre Grenzen gerät, etwa durch Enttäuschung, Versagen und auch die Bosheit des eigenen Herzens. Am Kreuz Jesu Christi zerbricht alle Autonomie und Selbstherrlichkeit des Menschen. Am Kreuz Jesu Christi erfährt der Mensch im Aufschrei Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da erfährt der Mensch seine eigene Gottverlassenheit, Verlorenheit und Schwachheit. Denn Jesus Christus wurde an unserer Stelle gekreuzigt. Er ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Nicht in uns, aber für uns ist er gestorben und auferstanden. Und wir werden ihm in das ewige Leben nachfolgen, wenn wir unsere Schwachheit erkennen und ihn im Glauben als unseren Retter annehmen. Nun komme ich noch zu einigen weiteren kürzeren Kritikpunkten. Die Frage stellt sich nun noch, aus welchen Quellen wird eigentlich die Lehre vom positiven Denken gespeist, außer der Mystik? Gibt es Vorläufer oder Vorbilder? Nun, meiner Meinung nach gibt es die, zum Beispiel auch in Form von dem Heilpraktiker Quimby und der Christian Science, zu Deutsch christliche Wissenschaft. Die Christian Science oder Deutsch christliche Wissenschaft ist eine Mischung aus mystisch-monistischem Pantheismus, also der Alleinheitslehre als Weltanschauung, und Autosuggestion als Methode. Der Heilpraktiker Quimby hat die sogenannte Wissenschaft des geistigen Heilens entwickelt und Mary Baker Eddy, der Begründerin der Christian Science, den entscheidenden Grundgedanken für ihr System geliefert. Er lautet so: Das wahre Wesen der Welt und des Menschen ist Vollkommenheit. Alles Unvollkommene, also Sünde, Krankheit, Leid und Tod, ist Einbildung, Illusion, entsteht durch Furcht und falsche Geisteshaltung und kann durch rein seelische Einwirkung geheilt werden. Auf diesen Grundgedanken aufbauend identifizierte Mary Baker Eddy das Vollkommene mit Gott und stellte ihre fundamentalen Sätze der göttlichen Metaphysik auf. Diese lauten so: Erstens, Gott ist alles in allem. Zweitens, Gott ist gut. Das Gute ist Geist, englisch Mind. Drittens, da Gott Geist ist und alles ist, ist nichts Materie. Viertens, Leben, Gott, das allmächtige Gute, leugnet Tod, Böses, Übles, Sünde, Krankheit. Krankheit, Sünde, Böses, Tod leugnet das Gute, den allmächtigen Gott, Leben. Zitat Ende. Nun, es ist unübersehbar, dass Murphy wesentliche Gedanken von Quimby und Eddy übernommen hat. Mehrmals beruft er sich ausdrücklich auf Quimby. Im Wesentlichen ist als Kritik zu wiederholen, was in den vorangegangenen Ausführungen bereits festgestellt wurde. In aller Kürze ist zur Christian Science und in ähnlicher Form zu Quimby und Eddy und Murphy Folgendes zu sagen: Sie lehrt keinen personhaften Gott. Die den Gottesbegriff bildenden Ideen sind hier Wirklichkeit und Macht, aber nicht das personale Du. Sie lehrt damit auch kein Gebet im biblischen Sinne, sondern nur Meditation. Sie lehrt keine Schöpfung. Diese ist für sie der Ausdruck des Begrenzten und Materiellen. Die wahre Welt ist für sie Ausdruck Gottes, ewiger Ausdruck Gottes. Sie lehrt keinen Sündenfall. Der Mensch gilt nur als Widerspiegelung und kann sich nicht von Gott trennen. Sünde sei Irrtum und sie wird als Leid gewertet, also ganz in Entsprechung zur Krankheit gesehen. Ferner lehrt die christliche Wissenschaft keine Erlösung im christlichen Sinne. Jesus Christus ist für sie lediglich der wahre Mensch, der Beispielgeber, der erste Lehrer und Praktiker der christlichen Wissenschaft. Sie lehrt keine Kirche und auch kein Sakrament im reformatorischen Sinne. Es wird lediglich zweimal im Jahr eine sogenannte meditative Vereinigung mit Gott als immaterielles Sakrament gefeiert. Die Bibel schließlich wird allegorisch interpretiert oder die christlich-wissenschaftliche Lehre willkürlich hineingedeutet. Abschließend betrachten wir den Okkultismus als die tiefste Wurzel des positiven Denkens in aller Kürze nun. Bei diesem heiklen und umstrittenen Thema sollen vor allem Zitate sprechen. Joseph Murphy schreibt über sich in seinem Buch Energie aus dem Kosmos und auch anderen Schriften Folgendes. Ich zitiere: Vor mehr als 30 Jahren verfügte ich jeden Abend vor dem Einschlafen stumm, alle meine Schriften müssten in allen modernen Sprachen veröffentlicht werden. Ich rührte keinen Finger, um das zu erreichen. Die Weisheit meines Unterbewusstseins reagierte und mobilisierte Verleger in vielen Ländern. Vor etwa 24 Jahren richtete ich folgende Bitte an meinen tieferen Geist: Die unendliche Intelligenz öffnet mir den Weg, damit ich auf der ganzen Welt Vorträge über die kosmischen Gesetze des Geistes und der göttlichen Ordnung halten kann. Einige Wochen vergingen, dann kamen Einladungen. An anderer Stelle schreibt Murphy: Ich selbst habe schon mehrmals Ereignisse wahrgenommen, die erst Tage, Wochen oder sogar Monate später eingetroffen sind. Und weiter: Da ich wusste, dass ich in der Yoga Forest University Vorträge halten würde, war ich im Traum dorthin gereist, während ich festschlief, und hatte alles das im Traum erlebt, was ich später bewusst erlebte. Zitat Ende. Murphy berichtet von mehreren spiritistischen Sitzungen, die er zum Teil selber leitete. Er schreibt: In den geschilderten drei Fällen waren wir alle drei von der geistigen Präsenz jener überzeugt, die mit uns Verbindung aufgenommen hatten. Zitat Ende. Murphy hat, wie er selber zugibt, mediale Fähigkeiten. Und er schreibt: Wir alle besitzen die Fähigkeit außersinnlicher Wahrnehmung, doch in vielen von uns ist sie unentwickelt oder wird unterdrückt. Zitat Ende. Inwiefern ist diese Behauptung richtig? Prüfen wir Murphys Erklärungsversuche zunächst einmal für das Hellsehen. Murphy versucht, folgende natürliche Erklärung dafür zu geben. Ich zitiere: Den kosmischen Gesetzen des Geistes zufolge wird sich alles, was wir geistig und gefühlsmäßig akzeptieren und glauben, das heißt für wahr halten, in unserem Leben konkretisieren. Ein Mensch mit starker Intuition, ein guter Sensitiver, ein Medium, können den Inhalt ihres Unterbewusstseins anzapfen und die Erfahrungen und Ereignisse, gute wie schlechte, die ihnen im weiteren Leben bevorstehen, wahrnehmen. Zitat Ende. Als weitere Begründung nennt er folgende: Wenn Sie das I Ching benutzen, aktivieren Sie Ihr Unterbewusstsein. Ihr Unterbewusstsein ist eins mit diesem allgegenwärtigen Universalgeist. Murphy übrigens, möchte ich einfügen, identifiziert den Universalgeist mit dem Jungschen kollektiven Unbewussten. Ich zitiere weiter: Deshalb lassen sich Voraussagen für eine Rasse, ein Volk oder eine Gruppe sowie für eine Einzelperson geben. Warum? Weil die Menschen sich gewöhnlich kaum ändern. Zitat Ende. Nun, mit diesen Darlegungen sind freilich nur Wahrscheinlichkeitsaussagen erklärt, die jeder einfühlsame und intelligente Mensch mittels Kombination von vergangenen Verhaltensweisen und Erfahrungen über die Zukunft machen kann. Wirkliche, hellseherische Phänomene, von denen Murphy berichtet, also Vorauskenntnis von Ereignissen, die nicht vorausberechenbar waren, zum Beispiel ein Erdbeben, ein Unglück, ein plötzlicher Todesfall, solche Phänomene sind damit nicht erklärt. Nun, Murphys Erklärungsversuch für übernatürliche Ereignisse, die mit dem Beziehungsgeflecht Geist und Materie in Verbindung stehen, zum Beispiel die De- und Rematerialisation einer Tasche. Murphy führt Folgendes aus: Die moderne Wissenschaft kennt die Interkonvertierbarkeit von Materie und Geist oder Energie. Materie ist zur Sichtbarkeit reduzierte Energie. Das Medium, das die Kräfte seines Unterbewusstseins einsetzt, identifiziert sich also mit der Tasche, denn die Tasche ist wie jeder Gegenstand nichts anderes als eine Kombination von Molekülen, das heißt um einen Kern kreisender Elektronen. Auf höherer Geistesebene ist es möglich, Gegenstände zu dematerialisieren und auch ihre Rematerialisation zu bewirken. Die ganze Welt ist ein Universum von Dichtigkeiten, Frequenzen, Intensitäten. Zitat Ende. Es ist erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit hier Murphy seine pankosmistische Weltanschauung mit Ergebnissen der Kernphysik verschmilzt. Die Übertragung solcher physikalischer Ergebnisse auf das Feld der Parapsychologie stellt für die seriöse Wissenschaft eine Minimalhypothese zur Erhellung psychokinetischer Phänomene dar. Sie kann aber keineswegs eine gesicherte Erklärung bieten. Vollends ist die Ursache solcher Erscheinungen weitgehend ungeklärt. Zuletzt sei Murphys Erklärung für Spukphänomene und Geistererscheinungen geprüft. Er schreibt: Unsere Lieben sind um uns. Sie haben Körper der vierten Dimension, die von geringerer Dichte und flüchtig sind und die wir nicht begreifen, die aber hellseherisch wahrgenommen werden können. Wir können auch Gammastrahlen, Betastrahlen, kosmische Strahlen nicht sehen. Dennoch sind sie um uns und durchdringen uns. Zitat Ende. Nun, auch diese Begründung ist rein spekulativ und der Vergleich naturwissenschaftlich unhaltbar. Das wird schon daran deutlich, dass Murphy die Dimensionen durcheinander wirft. Strahlen, Elementarteilchen, Radiowellen und so weiter sind zwar nicht sichtbar, sie gehören aber in den dreidimensionalen Bereich. Murphys Vergleich solcher dreidimensionaler Phänomene mit der Geisterwelt, dieser Vergleich funktioniert nur über das Glied der Nichtsichtbarkeit, ohne dass wirkliche Entsprechungen in der Beschaffenheit vorhanden wären. Überdies ist die vierte Dimension in der Art, wie Murphy sie behauptet, für einen Naturwissenschaftler ein reines Fantasiegebilde. Was sagt nun die Bibel in ihrem Gesamtzeugnis? Zunächst ist festzustellen, dass es auch in der Bibel Zukunftsschau, Visionen, Traumdeutungen und Ähnliches gibt. Man denke nur an die Josefsgeschichte, an die Propheten, an die Apokalypse und so weiter. Und zwar durchaus auch unter positiven Vorzeichen. Stets handelt es sich aber um die Begabung Einzelner oder besser um eine Offenbarung Gottes an einzelne auserwählte Menschen. Eine schöpfungsmäßige Begabung, eine mediale Veranlagung bei jedem kann daraus keineswegs behauptet werden. Und dies hat seinen guten Grund, nämlich wir sollen uns nicht auf übernatürliche Mächte in und um uns verlassen, sondern allein auf den lebendigen Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So lesen wir in 2. Mose 20, Vers 2 und 3. Und Jeremia 2, Vers 13 spricht Gott: Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Jeremia 17 steht schließlich zu lesen: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Murphy will durch die Propagierung medialer Fähigkeiten die Selbststeigerung des Menschen erreichen. Selbststeigerung zieht aber den Menschen vom wirklichen lebendigen Gott ab, weil dabei Gott zunehmend überflüssig zu werden scheint. Da ja Murphy, wie gezeigt, gar keinen wirklichen, lebendigen Gott kennt, sondern nur die vergottete Macht des Unterbewusstseins, ist dieser Schritt nur zu gut verständlich. Murphy tut damit das Gleiche, was schon die heidnischen Völker in biblischer Zeit getan hatten, die den lebendigen Gott nicht kannten. Sie hören auf Zeichendeuter und Wahrsager, steht in 5. Mose 18 zu lesen. Und über sie ist zu Israel gesagt, ebenfalls in 5. Mose 18, ich zitiere: Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel, die Abscheulichkeiten dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer laufen lässt, oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt, oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Auch wenn diese Sätze in ihrem historischen Zusammenhang, nämlich der Frontstellung Israels zu heidnischen Völkern, gesehen werden müssen, so ist der Inhalt, um den es hier geht, eindeutig von Gott her als negativ qualifiziert. Der Gebrauch medialer Fähigkeiten ist geradezu ein Kennzeichen des Heidentums, nämlich des Versuchs, durch Magie Macht über eine Gottheit zu gewinnen oder selbst zu sein wie Gott. Und das entstammt der Einflüsterung Satans und seiner Dämonen. Murphy lehnt jeden Vorwurf der Magie oder übernatürlicher Einflüsse ab. Wie gezeigt, sind aber seine Versuche einer rationalen Erklärung nicht überzeugend. Murphy und seine Schüler empfehlen somit Methoden, über deren Hintergründe er keine wirkliche Rechenschaft geben kann. Das ist zumindest verantwortungslos, wenn nicht gar bewusste Verführung. Über die Gefahren einer dämonischen Einflussnahme durch Medialität schweigt er sich völlig aus. Es mag sein, dass er diese Gefahren nicht kennt. Wenn er sie aber kennt, dann kommt hinter allen seinen Büchern eine geschickt getarnte Strategie zum Vorschein, um Menschen vom Gott der Bibel wegzubringen und für finstere dämonische Mächte zu öffnen. Am deutlichsten erkennbar wird diese Absicht in seinem Buch »Das I Ching-Orakel Ihres Unterbewusstseins«. Der Mensch soll durch die Verbindung einer okkulten Technik, nämlich Kartenlegen, Münzenwerfen und Ähnliches, die Verbindung dieser Technik mit der aufnahmebereiten Haltung seines Unterbewusstseins für jede Situation seinen Orakelspruch herausfinden. Der Mensch soll sein Vertrauen nicht mehr auf Gott setzen, sondern auf das der heidnisch-chinesischen Mystik entstammende Orakel, auch wenn dies in einer raffiniert verschleiernden Weise mit Bibelsprüchen garniert ist. Genauso gut könnten irgendwelche heidnischen Beschwörungsformeln verwendet werden, wie es im originalen I Ching-Orakel auch der Fall ist. Es besteht kein Zweifel, dass Jesus, seine Jünger und die Autoren der neutestamentlichen Schriften mit der Existenz des Teufels und von Dämonen gerechnet haben. Gegenüber allen Entmythologisierungsbestrebungen in der Theologie bleibt die Frage, ob unser derzeitiges aufgeklärtes Weltbild wirklich das letztgültige ist und ob Teufel und Dämonen in der Verkündigung und im Wirken Jesu nicht eine derartig konstitutive Bedeutung haben, dass wir selbst bei veränderten Vorstellungen mit ihnen ebenso ernst rechnen müssen wie mit der zentralen Wirklichkeit der Gottesverkündigung Jesu. Wer Johann Christoph Blumhardts Krankheitsgeschichte der Gottliebin Titus zum Beispiel gelesen hat und wer auch nur ein wenig Einblick in Berichte von Missionaren über schreckliche dämonische Bindungen durch Zauberei, Voodoo, Ahnenkult und Ähnliches hat, wird dies bestätigen. Jeder aber, der sich gläubig Jesus Christus anvertraut und zu ihm umkehrt und Buße tut, erfährt, Jesus ist Sieger, auch und gerade über solche finsteren Mächte. Satan flieht, wenn er uns unterm Kreuze sieht. Abschließend fasse ich noch einmal zusammen. Joseph Murphys System und die Bewegung des positiven Denkens, auch mit ihren mystischen Elementen, ist ein breit angelegter Versuch, Heil aus dem Unterbewusstsein, Heil aus dem Selbst des Menschen zu schaffen. Das Ergebnis allerdings ist Genusssucht und kurzlebiges Glück. Murphys System ist von seinem Bestreben her ein Gegenentwurf zum Heilsweg der Bibel. Murphy greift dazu Elemente, vor allem aus Hedonismus, Autosuggestion, Mystik und Okkultismus auf. Eine abschließende Gegenüberstellung bringt die Unvereinbarkeit vom biblischen und Murphyschen Heilsweg nochmals in konzentrierter Form zum Ausdruck. Ich fasse stichwortartig zusammen. Joseph Murphy sagt, Gott ist Projektion und Geschöpf des Menschen. Gott ist die Macht des menschlichen Unterbewusstseins, über die der Mensch verfügen kann. Die Bibel dagegen sagt, Gott ist der Schöpfer des Menschen. Gott ist lebendig, wirklich, transzendent und frei. Frei, auch in die Immanenz, die innerweltliche Wirklichkeit einzugehen, ohne allerdings in ihr aufzugehen, Er bleibt unverfügbar. Weiter. Joseph Murphy sagt, Glaube ist Denken. Das Ziel lautet positives Denken, das fast alle Probleme lösen kann. Die Bibel sagt, Glaube ist festes Vertrauen auf den lebendigen Gott und die durch Jesu Kreuzestod geschehene Erlösung. Weiter. Joseph Murphy sagt, Gebet ist Autosuggestion als intensivste Form positiven Denkens. Das Ziel solchen Gebets lautet Erfüllung menschlicher Wünsche. Die Bibel dagegen sagt, Gebet ist Reden mit dem lebendigen Gott im Namen Jesu. Das Ziel des biblischen Gebetes lautet Erkenntnis und Erfüllung des Willens Gottes. Joseph Murphy sagt, Sünde ist das Verfehlen menschlicher Selbstverwirklichung. Die Bibel hingegen sagt, Sünde ist menschliche Selbstverwirklichung an Gott vorbei und gegen Gott. Joseph Murphy sagt, Krankheit und Tod sind Einbildung. Die Bibel sagt, Krankheit und Tod sind der Lohn der Sünde und bittere Wirklichkeit. Joseph Murphy sagt, Vergebung ist Selbstvergebung. Ich vergebe mir selber. Die Bibel sagt, Vergebung ist Vergebung durch Gott und Erlösung von Sünde, Teufel und Tod, allein aus Gnaden. Und schließlich, Joseph Murphy sagt, Jesus ist ein guter Mensch und ein Vorbild. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Er ist Gottes Sohn, der einzige Weg zu Gott, dem Vater, und der einzige Erlöser.